Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nee, hab ich nicht.
Dann wird's aber höchste Zeit.
Aber hallo, dafür bin ich hier. Zack, zack! Und wir sind auf Sendung. Herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Japan-Special-Monats. Februar 2026, wir melden uns mit dem großartigen Audition von 1999 von dem nicht minder großartigen Takashi Miike.
Das ist ein Film, der auch bei Arte läuft.
Hat man sich sagen lassen. Ja, was gibt's zu sagen? Es handelt sich um eine Romanverfilmung. Und ist ein sehr ruhiger Film zu Beginn, der sehr sachlich und nüchtern, ohne krasser Inszenierung loslegt, nur um dann irgendwann vollkommen aufzudrehen.
Das stimmt. Ja, also der ist, insgesamt bleibt er auch ruhig. Selbst wenn es am Schluss mehr oder weniger im Finale alles eskaliert, bleibt er in der Erzählweise ruhig. Das finde ich auch bemerkenswert eigentlich. Und wenn man so das schöpferische Werk von Takashi Miike kennt oder schon mal drüber gestolpert ist, also der hat einfach eine unheimlich große Range an Genre, die der bedienen kann, und auch an verschiedenen Erzählweisen. Also da könnte man jetzt nicht sagen, das ist die spezielle Handschrift in diesem Film, sondern insgesamt kann das sehr, sehr stark voneinander abweichen, komplett anders aussehen, als wenn der mehrere Persönlichkeiten hätte, der gute Mann.
Ja, ey, vor allem hat der halt einen richtig krassen Output. Also ich habe mal nachzählen lassen und der hat 125 Filme stand jetzt als Regisseur hinter sich gebracht.
Ja, das ist schon
ordentlich. Das ist unglaublich viel.
Ja.
Was natürlich auch bedeutet, dass er nicht alle Drehbücher dazu schreibt oder halt überhaupt welche, sondern das halt auch als Auftragsarbeiten halt annimmt.
Mhm.
Und auch relativ schlank und effektiv arbeitet.
Ja.
Also jetzt für hier Audition hat er zum Beispiel, und das ist da war der schon über seinem normalen Timing, hat er 3 Wochen gebraucht. Also innerhalb von 3 Wochen wurde der Film gedreht, was schon eigentlich eine Woche über seinem normalen Zeitplan ist.
Das ist schon krass. Ja, der hat teilweise eine Zeit lang, glaube ich, 3 Filme im Jahr rausgebracht, so gefühlt.
Ja. Und
das ist immens.
Er ist halt auch wirklich einer, der Filme wirklich mag. Also so ein bisschen vielleicht so zur Biografie von Takashi Miike. Der wollte ursprünglich mal professioneller Motorradfahrer werden, hat aber irgendwann eingesehen, dass er da nicht gut genug für ist und dass auch Freunde von ihm sind halt auch dabei draufgegangen. Und dann hat er erst angefangen beim Fernsehen zu arbeiten und war dann irgendwann sehr entsetzt darüber. Also er war freier Mitarbeiter zunächst und war sehr entsetzt darüber, dass die Festangestellten, weil die auch gewerkschaftlich vertreten waren, so wenn der Arbeitstag vorbei war, sind die halt einfach nach Hause gegangen und haben nicht weitergearbeitet, um die perfekten Filme zu machen. Oh mein Gott, ja echt, diese faulen, dreckigen, miesen Schweine. Jedenfalls war er so entsetzt, dass es für die okay war, mittelmäßige oder schlechte Filme zu produzieren und dass die nicht alles Herzblut da reingelegt haben. Und ist deswegen halt auch erstmal freier Mitarbeiter geblieben, hat auch mehr fürs Fernsehen gearbeitet zunächst als im Film, weil für ihn die Filmleute abgehoben waren. Aber irgendwann hat er dann doch halt als Assistenzregisseur einen Fuß in die Tür bekommen und dann hat er irgendwann ab Ende der 80er hat er dann wirklich angefangen, im Film zu arbeiten.
Mhm. Aber man merkt, wir sind jetzt irgendwie thematisch schon mittendrin. Wir sind reingestürzt. Wir sind im Gedanken schon voll im Thema. Deswegen seht uns das bitte nach, wenn wir jetzt nicht irgendwie eine große Anmoderation gemacht haben.
Überschätzt das.
Genau. Thema. Wir wollen über Film reden und nichts anderes.
Sind hier nicht zum Spaß, verdammt nochmal. und Genau. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ab 91 hat er dann wirklich Filme gemacht, das wollte ich noch erwähnt haben. Und der hat wirklich auch viele Filme gemacht, für die der sehr berüchtigt ist. Also du hast ja schon angesprochen, dass er wirklich auch eine weite Range hat. Also es
Ja.
sind nicht jetzt nur Horrorfilme oder Actionfilme. Also er war ja um die Zeit 2000, kam der dann ja auch im Westen irgendwie an, eben
Ja.
mit Audition und Dead or Alive, die beide 99 erschienen sind. Ichi the Killer ist noch so ein Werk ist eine Manga-Verfilmung mit sehr, sehr expliziter Gewaltdarstellung.
Den dürfen wir auch nicht empfehlen. Der sei nur am Rande erwähnt.
Genau. Aber das ist auch so ein Titel, der eigentlich immer direkt gedroppt wird, wenn
Auf
es um
jeden Fall. Das
Takashi Miike geht.
steht auch immer, wenn irgendwie da drunter steht, Regie Takashi Miike, dann steht immer direkt in Klammern Audition und Ichi the Killer.
Ja.
Aber mehr können wir jetzt dazu nicht sagen.
Ja. Um den geht es ja auch heute gar nicht.
Genau.
Und er ist ja auch immer mal wieder, aber für.
Der hat auch Kinderfilme gemacht.
Ja, die auch sehr gut sind. Und auch so diese schwarzen Komödien. Ich kann mir den Namen von der Familie nicht merken. The Tale of the
The Happiness of
Katakuris.
the
The
Katakuris.
Happiness. Jetzt, ja, den Titel, den
Ja.
werde ich im Leben, glaube ich, nicht mehr lernen.
Wahnsinnig guter Film.
Der war wirklich cool. Man muss dazu also sagen, wir haben uns ja auch schon diverse Miekes reingezogen. Welcher mir auch immer noch so richtig krass in Erinnerung geblieben ist, ist Visitor Q,
Ja.
der auch mit Vorsicht zu genießen ist allerdings.
Auf
Also das
jeden
ist auch
Fall.
ein Film, der nicht für jedermann ist.
Mehr als eigen.
Ja, und wo man aber auch so vielleicht sieht, wie er, also dass er auch gerne Experimente sucht, weil der Visitor Q ist im Rahmen von der, ah, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, Love Cinema-Reihe entstanden. Das waren sechs Filme, wo Regisseure ein ganz, ganz kleines Budget bekommen haben, mit dem die ihre Filme darstellen oder vollenden mussten. Aber dafür hatten die komplette inhaltliche und gestalterische
Ja.
Freiheit. Und das war auch auf jeden Fall einer der ersten, den ich gesehen habe. Wobei ich tatsächlich mir sehr, sehr sicher bin, dass Audition auch mein erster Mieke war, den ich je gesehen habe.
Echt?
Ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber nicht zu 100% sicher. Der Film hat ja auch eine so durchaus ja, berüchtigte Geschichte und wenn man auch Interviews mit anderen Regisseuren hört, dann stolpert man früher oder später auch mal über den Titel. Rob Zombie zum Beispiel hat den Film auch sehr gefeiert und meinte, dass das einer der creepigsten Horrorfilme wäre, die er je gesehen hat. Und von Rob Zombie heißt das schon was.
Ja, vielleicht hat er nicht so viel gesehen. Nee, klar, der ist halt auch Cineast, ne? Aber ja, Audition ist auf jeden Fall mehr oder minder, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ein früher Mieke, ein Frühwerk, aber trotzdem der Meilenstein ist auch geblieben. Ich würde sogar fast behaupten, das ist auch der erfolgreichste.
Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie der performt hat, der Film. Das war auf jeden Fall halt eben einer der beiden, die ihn auch im Westen halt groß
Ja.
gemacht hat. Und auch an seinem Ruf des Enfant Terribles gearbeitet hat. Also, ne, da gibt es ja so Anekdoten,
Ja.
wie irgendwie, wenn der Film in Rotterdam gezeigt wurde, dass rekordverdächtig viele Leute vom Filmfestival den Film verlassen haben. Und wohl eine Sache, die Mieke sehr amüsiert hat, war. Eine Dame, die da im Publikum saß, die hat sich den Film bis zum Ende angeguckt und hat aufs Q&A gewartet und hat ihm dann nur gesagt, sie sind krank und ist gegangen.
Das ist eine schöne Anekdote.
Ich finde, das ist
Wenn er an den Film
sehr schön.
zurückdenkt
Ja.
und an das Feedback, was er bekommen hat, denkt er an diese Dame.
Ja, wahrscheinlich. Wär dumm, wenn
Also der hat
nicht.
wirklich unheimlich viel gemacht. Der hat auch ganz viele so Manga-Live-Action-Adaptionen gemacht. Das ist auch für irgendwie auch sein Herzblut. Also er hat ganz viel gemacht. Und sogar, jetzt wo ich eben Kinderfilme erwähnt hatte, war einer der berühmten Yokai-Filme, diese 100 Yokai-Geistergeschichten aus den 60ern. Davon gibt es quasi ein mehr oder weniger Reboot, Remake, wie auch immer. Und das ist auch von Mieke aus 2019
Ah, okay. Ja, die Yokai-Sachen sind
oder. Dass der
natürlich auch
quasi, der gilt auch
sehr.
als vierter Teil, der wirklich dazugehört irgendwie.
Also auch offiziell im Kanon.
Ja.
Ach, siehst du. Das ist ja mal interessant, weil so diese Yokaiser, also ne, ich meine.
Ist halt das CGI überladen, ne?
Ah, ja. Das ist tatsächlich so eine Sache, die mich bei manchen Mikes halt wirklich stört, weil ich kein CGI-Fan bin.
Mhm.
Aber, gut, wer ist das schon? Aber, ja, man muss auch sagen, die Stoffe, die er verfilmt, das ist wahrscheinlich einfach finanziell nicht anders, anders zu machen. Ist ja generell so ein Ding im japanischen Kino, vor allem dann ab. Also 2000er sowieso, aber ab 2010 gefühlt noch mehr, dass die zwar obskure Stoffe machen können und auch wirklich Filme, also erzählerisch, da gehen ja ganz andere Sachen als im westlichen Kino. Also ne, da sieht man ja im japanischen Film oder auch in japanischen Serien, siehst du Sachen, da denkst du dir einfach, ey, das gibt's doch nicht oder was zur verdammten Hölle.
Aber auch wie es gemacht ist, also auch die Inszenierung, ist da ein völlig anderer Ansatz und auch Charaktererzählungen werden ganz anders angesetzt.
Absolut.
Ja.
Absolut. Aber der Preis ist dann halt eben oft, ne, dass halt diese CGI-Effekte, wenn sie denn kommen, oder Computereffekte halt jetzt nicht top-notch sind. Aber das ist zu verschmerzen. Die punkten halt auf anderen, in anderen Bereichen dann diese Filme. Ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen auf Audition eingehen.
Mhm, gerne.
Wie ich schon gesagt habe, ist eine Romanverfilmung von Ryo Murakami. Das Buch kam 2 Jahre vor dem Film raus, 97, wurde also relativ schnell verfilmt. Und ist nicht mit dem anderen Murakami-Autor zu verwechseln. Es gibt nämlich 2 japanische Murakamis und Ryu Murakami ist so der eigentlich der kleinere von beiden, der aber auch selber Drehbücher geschrieben hat und auch einige seiner eigenen Werke halt als Drehbuch halt verfasst hat.
Wüsstest du jetzt da einen Titel, was der noch so an Drehbüchern gemacht hat, von Filmen, die man vielleicht kennt, auch bei uns? Oder?
Nee, kommt mir gerade nicht.
Ja, nee, okay.
Hatte ich nachgeguckt,
hätte aber er sein können.
Nicht. Kann ich dir gerade nicht sagen.
Ja.
Aber rege, da hat durchaus so ein paar Sachen gemacht.
Ja.
Guck das gleich mal nach. Wenn du gleich so einen Kevin Costner-Monolog hältst, dann gucke ich das in der Zeit mal nach und reiche das nach. Aber genau, in Audition geht es in der Hauptfigur um einen Mann mittleren Alters, Aoyama, der Witwer ist und sich irgendwann entschließt, ich will wieder heiraten. Wie lerne ich eine interessante Frau kennen? Weil er hat da ziemlich genaue Vorstellungen, wie das aussehen soll oder wie sie zu sein hat. Er selber ihm gehört eine Firma, so ein mittelständisches Unternehmen. Das wird im Film angedeutet.
Auf jeden Fall, dass der Wohlstand lebt.
Genau, ne? Ist jetzt kein Millionär, aber ist obere Mittelschicht, so würde ich den so einordnen. Ne? Er lebt da mit seinem Sohn, der Teenager ist, wie alt wird der Sohn sein? 16?
Ja.
Gib mal Daumen um den Dreh, ne? Und er hat einen Freund, der auch beim Film arbeitet und der hat dann die Idee, also Yoshikawa heißt der, der sagt dann, ja, ey, ich habe eine Idee, wir schalten Anzeigen, dass wir eine Schauspielerin für einen Film suchen und dieses Casting oder diese Audition benutzen wir dann da aber dafür eigentlich, dass du da deine künftige Ehefrau kennenlernst.
Genau, und der sagt dann auch, haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe, ne? Mhm. Ich krieg eine Darstellerin und dann passt das für beide. Nimm die Gelegenheit mit.
Genau. So. Und der sagt ihm aber auch, ja, ey, wenn der Film nicht zustande kommt, ja, dann ist das halt so. Das ist jetzt, lass das mal meine Sorge sein, ne?
Ja, genau.
Also, guter Freund. Muss man sagen, der,
auf jeden Fall.
Der geht da schon out of his way, um ihn da wirklich zu unterstützen. Man muss dazu auch sagen, so, ne, so dieses Konstrukt halt so, das läuft schnell Gefahr, irgendwie so als bisschen schmierig dazustehen oder so.
Ist aber gar nicht.
Ist aber gar nicht so.
Nee,
also
das ist
wirklich keine niederen Beweggründe. Also da geht es nicht darum, einfach irgendwen zu exploiten oder so. Eben
kein Pornocasting oder sonstiges. Ne?
Genau, ne? Sondern der hat wirklich aufrichtiges Interesse, da eine coole Frau kennenzulernen.
Genau, und die können sich dann halt durch diese Bewerbungen auch die Lebensläufe von den Mädels oder Frauen dann durchlesen und gucken, wie die sich geben, wie die antworten. Und so haben die wirklich dann so eine Auswahl, mehr oder weniger. Aber während der sich die ganzen Sachen und die ganzen Pamphlets zu Hause durchliest, fällt ihm ein Mädchen schon ein bisschen besser auf. Mhm. Die heißt Asami und mehr oder weniger verliebt er sich schon in den Lebenslauf oder stellt die auf jeden Fall schon weit hervor und wartet auch schon während des Castings die ganze Zeit, dass die endlich dran ist.
Ja, das wird im Buch auch noch mal ein bisschen stärker gesagt, dass der eigentlich instantly sich entschieden hatte. Okay. Mhm. Und eigentlich, so wie du schon gesagt hast, das zeigt der Film ja eigentlich, der deutet das auch schon sehr an, der Film, ne, dass der eigentlich die ganze Zeit schon auf sie wartet.
Mhm. Ja, den Vergleich zum Buch habe ich jetzt nicht.
Ja, no. Ärgerlich. Aber dafür hast du mich
ja. Ich kann halt nicht lesen.
Dafür.
Sag's immer wieder, keiner glaubt.
Audiobook, Junge. Man muss vielleicht dazu auch noch zu Aoyamas Charakter vielleicht noch sagen, im Buch ist er auch noch mal ein bisschen anders. Also seine Frau stirbt ja am Anfang des Films, mhm. ne, als der Sohn noch relativ klein ist. Da war der durchaus so ein Lebemann und ist auch noch mehr durch die Welt gereist, hatte wohl auch einige Affären damals halt, obwohl der verheiratet war.
Mhm.
Als dann die Frau gestorben ist, hatte der aber gar kein Interesse an Frauen und hat sich wirklich auf seine Firma konzentriert.
Und auf den Sohn.
Und auf den Sohn. Ne? Und man merkt ja auch, die beiden haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja. Das sieht man ja auch in dem
Film. Die Idee mit der Such dir doch eine neue Frau kommt von dem Sohn.
Genau, der sagt das als Erster nämlich. Ne?
Der sagt das als Erster und pflanzt ihm diesen Gedanken quasi ins Hirn.
Genau.
Dass der sich damit beschäftigt.
Genau, und dann relativ schnell erzählt er das dann ja dem Yoshikawa.
Genau.
Und dann sagen die beide, ja, ey, okay, bring it on.
Ey, das ist ein Gespräch an der Theke wie zwischen Männern.
Ja, eindeutig.
Genau, bring it.
Bring it, man. Und genau, und leider, man darf es schon ja,
du hast ja schon gesagt, es handelt sich um einen Horrorfilm.
Genau, was auch leider im Marketing ja relativ schnell beim Film so gemacht worden ist, was eigentlich sehr schade ist, weil wenn man den Film, also ich hoffe jetzt alle, die zuhören, haben den Film gesehen und wenn nicht, selber schuld. Ich liebe ja so Filme und davon gibt es gar nicht mal so viele, die halt irgendwann so einen Bruch haben, wo irgendwann so ein, so ist, als ob es ein anderer Film wäre. Was für mich da immer so die Benchmark ist, weil es auch
finde ich aber gar nicht jetzt. Also, aber ich will dich nicht unterbrechen. Sag.
Lass mich den Gedanken zu Ende führen. Ist, wo das richtig krass und meisterhaft gemacht ist, ist für mich immer noch From Dusk Till Dawn. Das ist so ein Film, wo so ein Bruch kommt. Wenn du da jemandem sagst, ja, ey, das ist ein Vampirfilm, ey, dann machst du dem wirklich die Film-Experience kaputt.
Ja.
Und ich finde, hier ist es nicht ganz so krass. Das ist nicht das so stimmt. ein krasser Cut.
Das stimmt.
Aber durchaus könnte das am Anfang beim Casting selber, bei dieser Montage, wo dann die einzelnen Frauen sitzen, ist es ja durchaus auch ein bisschen humoristisch.
Ja, das ist auch alles ein bisschen heiter angelegt. Genau, da sind ein paar witzige Sequenzen. Aber ich finde, so einen kompletten Knickbruch macht er am Schluss nämlich gar nicht. Sondern der führt schon ab der Hälfte in dieses dunkle Rabbit Hole rein und man merkt, es wird finster. Und ab einer bestimmten Szene, aber da kommen wir gleich noch zu,
ja.
Mit dem Telefon.
Definitiv, es ist nicht so ein krasser Cut, genau. Das finde ich auch.
Genau.
Das ist schon gemächlicher und man wird da auch hingeführt. Es gibt auch eben das mit dem Telefon, ne, wo er sie dann anruft. Da weiß der Zuschauer ja schon auch.
Der Zuschauer weiß früher, was los ist, als der Mann.
Erheblich. Wobei man muss dazu sagen, das ist halt auch die Frage, ob er dann einfach echt so blind vor Liebe ist, weil der Yoshikawa, der weiß es eigentlich auch direkt. Nach dem Casting. Also er hält sich ja sehr zurück die ganze Zeit bei den Fragen, sodass der Yoshikawa auch irgendwann mal sagt, ja ey, Junge, sag auch mal was, lass mich doch nicht alle Fragen stellen, hast du überhaupt noch Bock hier auf die Nummer? Dann redet der aber halt erst, wenn Asami da ist, redet er ja wirklich und danach, als sie weg ist, dann sagt der Yoshikawa ja zu dem, ey, pass auf, die
irgendwas stimmt nicht.
Irgendwas stimmt nicht, ich will eine rauchen. Sowas sagt der
ja, die macht mich nervös.
Ja, und eine Assoziation, die ich nicht hatte beim Gucken, die ich mir auch erst erlesen habe, ist, dass die Farbe Weiß in Japan für den Tod steht. Und deswegen trägt sie da halt auch sehr oft weiße.
Das wusste ich auch nicht.
Interessanter Funfact.
Ja,
so erstimmt. Ich habe ja leider lernen müssen, dass nicht alles, was im Internet steht, immer stimmt.
Ja.
Aber
Mr. Wikipedia.
Ja, ey, manchmal, da fällt mir, egal. Aber auf jeden Fall, genau so habe ich es gelesen, dass halt Farbe Weiß für den Tod steht in Japan und deswegen hat sie dann halt auch immer weiße Sachen und soll sowas Geisterhaftes und an Zettliges mitbringen.
Ja, es wird auch immer sehr viel damit gearbeitet, dass man nur ihren Kopf sieht, aber nicht ihr Gesicht oder ihren Ausdruck, sondern immer viel mit den Haaren. Mhm. Ne? Also man stellt sich das jetzt so vor, wie eine lange, dürre Figur in einem weißen Outfit. Also ich weiß gar nicht, ist ein Kleid oder auf jeden Fall weiß.
So ein Zweiteiler am Anfang.
Ja.
Ist auch weiße Klamotten halt.
Durchweg, übergehend, immer wieder trägt die sehr, sehr viel weiß und hat dann diese schwarzen Haare. Und man sieht halt sehr oft dann wirklich immer nur die Haare oder so ein Schatten von dem Gesichtsprofil. Also es ist auf jeden Fall auch sehr schön stilistisch gemacht, wie sie dargestellt wird.
Ich finde auch, wie das geschauspielert ist von ihr, also von Aihi Shiina, wenn wir den Namen richtig aussprechen, das Internet war da jetzt nicht so ergiebig, die hat da ja immer so einen Wechsel, wie sie mit ihm redet. Die redet mit ihm ja immer so super zurückhaltend, super feminin, super höflich. Und aber der Zuschauer merkt ja schon einmal eben diese berüchtigte Telefonszene, wo sie da auf dem Boden sitzt, so ganz apathisch, ne, wo dieser komische Sack da noch ist. Und als es dann irgendwann klingelt, dann dieses miese, boshafte Grinsen.
Ja.
So ein, auch so ein bisschen so was Gacha-mäßiges.
Ja.
Da weiß der Zuschauer, okay, die ist nicht ganz
Töfte.
Da stimmt definitiv was nicht. Ja.
Also das ist wirklich so eine Sequenz. Man sieht das Telefon klingeln und in dem Moment schneidet das Gesicht, also sieht man so, dass die Hälfte von ihrem Gesicht, aber nur Mund und Nase, und sie kriegt dann so ein diabolisches, fettes Grinsen. Mhm. Und da weiß man aller spätestens alle Alarmglocken so,
ja.
Die ist durch.
Ja. Alarm! Alarm!
Ah.
Ja. Oder so ähnlich. Aber das weiß der Aoyama halt nicht.
Genau.
Und man muss sagen, der verliert sich da auch
Hals über Kopf.
Ultraschnell, genau. Ne, der ist noch am Anfang, ne, der Freund von ihm sagt ihm ja auch, ja, ey, ne, behalt einen kühlen Kopf, bleib geschmeidig, bleib locker. Und der sagt da ja auch noch, ja, ey, hältst du mich für einen Idioten? Ich bin, weiß ich gar nicht, was der da ist, 42, 43, irgendwie sowas, ne?
Der sagt ja auch einfach gealterten Mann,
ja.
Der sich in eine junge Biene verliebt.
Genau, ne, die ist 24.
Ja.
Arbeitslos. Ah ja, siehst du, das ist auch noch interessanter in diesem, in dem Lebenslauf von ihr, die auch erzählt, ne, da erzählt sie ja auch, dass sie so diesen großen Traum hatte, Balletttänzerin zu werden, aber durch eine Verletzung das halt nicht machen konnte. Die ist aktuell dann da in dem Film arbeitslos, jobbt irgendwie in einem Café so ein bisschen nebenher und ist aber wohl sehr genügsam. Und das mit dem Ballett, das ist auch etwas, worauf er ja so sehr anspringt, weil als sie sich so am Anfang unterhalten darüber, was für eine Art von Frau er haben möchte, dann sagt er ja auch sowas, die soll eine Ausbildung haben, auch sowas wie Pianistin wäre toll und, ne, und ich glaube, dieses Ballettding, dass sie da halt so eine Passion hatte, weil das war ihm irgendwie wichtig.
Ja, das ist ihm halt auch aufgefallen.
Das hat ihn ja auch sehr abgeholt beim Lesen.
Ja.
Und da denkt man sich vielleicht noch so gar nichts dabei, so ja, Verletzung, man weiß halt nicht, wie sie sich verletzt hat. Letzten Endes ist es dann aber schon auch ein Fingerzeig eben auf ihre schlimme Kindheit.
Ja.
In der sie ja, wie man dann später erfährt,
also nach und nach während der Dates offenbart sie sich immer mehr und erzählt was von sich. Das kriegt man aber auch als Zuschauer immer in so kleinen Rückblicken oder Sequenzen, nicht unbedingt alles chronologisch erzählt. Und da offenbart sie halt, dass sie in ihrer Kindheit schlecht behandelt wurde, aus dem Elternhaus rausgenommen wurde, dann bei Schwiegereltern, Onkel, wie auch immer, überall schlecht behandelt wurde.
Genau, da vor allem von der Tante, ne, dass die da irgendwie verprügelt
wurde.
Und dann vor allem ganz schlimm von dem neuen Mann der Mutter, zu dem die dann irgendwann gezogen ist, der sie halt wirklich hart missbraucht hat. Und der hatte halt keine Füße. Und das ist dann ja auch so etwas eben, was dann halt wiederkehrt, was für sie dann nämlich bedeutet, jeder Mann, der sie anlügt, ist ihr Vater und deswegen muss jeder Mann, der sie anlügt, auch wie ihr Vater, keine Beine haben. Und das kriegt
jetzt... Wird das im Buch geklärt, dass das auch ihr Werk ist?
Stiefvater bei, so
ähnlich. Stiefvater?
Von dem, bei dem Stiefvater, nee, das wird nicht geklärt. Habe ich jetzt zumindest nicht im Kopf, dass es so war.
Ja,
ich glaube, der hatte das einfach und die hat das dann so damit verbunden und hat das aber öfter gemacht. Was im Buch wiederum vorkommt, ist, bei einem der Dates, die haben, kommt ein Junge mit seiner Mutter reingefahren und der hat keine Beine und sitzt im Rollstuhl und als die Asami sehen, kriegen die beide Panik und hauen dann direkt wieder ab.
Ach krass.
So.
Das ist im Film halt so, gar nicht drin, ne?
Das ist im Film gar nicht drin, genau. Da wurde entschieden, dass das halt zu sehr ablenken würde und zu sehr, also dass es einfach nicht passen würde.
Ja.
Da haben die sich dagegen entschieden.
Ja, das würde diesen schleichenden Ton, den der Film die ganze Zeit mit sich bringt, unterbrechen, tatsächlich. Ja. Und ja, eben haben wir schon angedeutet, der verliebt sich Hals über Kopf. Nach und nach treffen die sich immer wieder. Er kriegt mehr über ihre Vergangenheit offeriert und währenddessen wird der Ton des Films aber immer düsterer und irgendwann werden die Kamerawinkel auch schräg. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr cooles Stilmittel, dass dann irgendwann auch, wo er dann auf der Suche nach der Vergangenheit ist und dann auch einmal in dieses Hotel-Apartment oder versucht, sie zu besuchen und stellt dann fest, dass es wohl eine aufgegebene Wohnung, wo mal jemand gestorben ist. Die Adresse, die ihm bekannt war. Und da währenddessen sind dann auch schon teilweise mit so Bildfiltern und Farbfiltern hast du dann schon den Himmel in Rot gehalten. Das Bild ist schräg verzerrt, sodass der halt nicht nach links, sondern nach so unten geht. Das ist alles irgendwie cool gemacht.
Ja, und ich finde, das zeigt auch schon irgendwie so eben im wahrsten Sinne, dass es jetzt twisted wird und aber auch seinen Abstieg halt in den Wahnsinn, weil er sich jetzt ja wirklich schon komplett halt im Liebeswahn halt.
Ja. Der hat ja dann auch schon seinem Freund Yoshihaki oder?
Yoshikawa
hat er ja dann auch schon gesagt, ach komm, wenn du mir nicht helfen willst mit der Sache, dann will ich gar nichts mehr von dir hören.
Genau. Weil der den ja auch immer noch warnt. Ne? Das ist ja quasi, sie verschwindet, muss man dazu sagen. Es sieht ja alles gut aus. Er ist schon so gedanklich, ja, ich werde die heiraten, ich werde der jetzt einen Antrag machen. Erzählt dem Sohn schon von ihr. Und dann fahren die auch wirklich weg in ein Hotel. Dort zeigt sie, also dort haben sie ja auch das einzige Mal Sex. Und dort zeigt sie ihm ja auch so ein paar Narben, die sie hat. Und erzählt da allerdings noch nicht genau, wie das passiert ist. Das kommt dann ja irgendwann diese Rückblendung. Aber scheinbar hat die den da ja auch schon irgendwie unter irgendwas gesetzt, weil er wacht ja auch so ganz komisch zerschossen auf und kann sich's nicht erklären. Aber da ist sie dann schon weg und danach erst sucht er sie ja. Und dann kommen eben die Szenen, die du meintest, ne, wo der Bildausschnitt halt eben so vertwistet ist.
Ja.
Und er auch immer weiter so irgendwie nach ihr sucht, halt ohne sie zu finden.
Das fällt
halt
auf jeden Fall auf. Also wenn man das guckt, den Film, am Anfang ist alles sehr clean und gerade und symmetrisch und später wird es immer verzerrter und immer wilder irgendwie.
Aber da kommen dann auch so Spielereien rein, ne, wie eben irgendwelche Beleuchtung, irgendwelche roten Lichter, irgendwelche blauen Lichter.
Dann gibt es einmal so eine sehr, sehr unangenehme Sequenz, wo bei ihm zu Hause plötzlich die Tür aufgeht. Man weiß aber, er ist nicht da, die Tür geht auf, aber alles aus der Point of View. Die Kamera fährt dann so durch die Wohnung, man hört noch den Hund, der aufgeschreckt wird und die Kamera fährt dann durch die Wohnung und ist alles in so einer hektischen Kameraaufnahme aus der Eigenperspektive. Und das war vorher komplett gar nicht. Vorher war das alles sehr, sehr dezent immer erzählt.
Ja. Ja, finde ich auch. Und dann hat das alles so was Albtraumhaftes. Auch so ein bisschen was Lynch-mäßiges.
Weil der auch immer wieder in diesem Bett aufwacht oder immer wieder daran denkt. Ist aber auch ein bisschen die Erzählstruktur, die das so macht.
Ja.
Aber ja, ein bisschen Lynch.
Anders, ne? Aber so ein bisschen. Mieke sagt ja auch, Lynch war einer seiner Lieblingsregisseure. Also Kurosawa natürlich auch, ne? Hatten wir ja schon letzte Woche bei Hausu, dass Kurosawa so ein Einfluss war. Auch wenn man dann gesagt hat, ich mache trotzdem alles anders.
Ja, als ja, klar. Er, ne? Nee, aber, nee, das stimmt. Der hat ihn sehr verehrt.
Ne? Und Mieke mochte auch noch Cronenberg und so, aber darum soll es nicht. Aber ne, es hat sowas Entrücktes und nicht mehr Reales. Und ab irgendwann, wenn es aufs große Finale halt zuläuft, dann wird er ja nochmal von ihr unter Drogen gesetzt und dann hat er ja so einen wirklich ganz, ganz absurden Fiebertraum, wo ja wirklich alles irgendwie so komisch ineinander läuft.
Und mehr oder weniger fast alle Figuren, die in dem Film vorkommen, tauchen dann nochmal in diesem Fiebertraum auf.
Außer Yoshikawa.
Außer und der Sohn.
Und der Sohn auch nicht, richtig. Aber ja, die Freundin vom Sohn.
Ja, genau. Die Freundin vom Sohn ist drin, der Sohn nicht.
Stimmt.
Das ist mir auch aufgefallen. Aber
ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der sitzt einmal, das habe ich zumindest so interpretiert, er hat dann ja so Gespräche mit Asami im Kopf, wie die im Restaurant sitzen und einmal in dieser Bar.
Genau.
Und läuft dann ja auch zusammen. Und irgendwann sitzt da ja seine verstorbene Frau daneben.
Ja.
Und ein kleiner Junge. Ich glaube, der kleine Junge soll der Sohn von damals sein. So habe ich es interpretiert, aber da bin ich mir...
Das kann gut, sehr
weiß
gut
nicht sein. Und dann sagt ja auch so diese Traumerscheinung von seiner Frau so, ja, diese nimm nicht, die ist nicht gut. Ne?
Ja, ja. Also das ist wirklich ein wilder Traum vor allem. Dann kommt ja auch dieser Misshandlungsonkel ist dann wieder da oder Stiefvater.
Ja.
Und sogar der Kellner, der den einen Shake zubereitet, ist irgendwie in dem Traum. Also ganz, ganz wilde Konstellation. Das ist auf jeden Fall, muss man sagen, ein Film, bei dem man sich auch konzentrieren muss, damit man überhaupt nachher noch alles zusammenkriegt.
Ja.
Der ist aber auch sehr ruhig. Also es fällt jetzt auch nicht
genau,
schwer.
Aber man muss
ist kein Partyfilm.
Was hast du gesagt?
Das ist kein Partyfilm.
Kein Partyfilm, auf keinen Fall. Nee, das ist kein Partyfilm. Das ist schon, musst du aufmerksam gucken, finde ich auch. Also da ist eher dann die Gefahr, dass dadurch, dass der so ruhig ist, dass man vielleicht zu sehr abschweift. Also ne, das ist, obwohl so ruhig, das ist kein Film, wo du zwischendurch am Handy irgendwie was gucken kannst oder so, oder was nachgucken kannst. Da verpasst man durchaus, kann man durchaus Nuancen verpassen, weil auch einige Sachen nonverbal passieren, ne? Ob es dann jetzt irgendwie ein kleiner Zwinker von Vater zu Sohn ist oder...
Oder das Grinsen, das Diabolische.
Oder das Grinsen,
das Diabolische. Das hat ja keine Audio-Untermalung.
Mir fällt ja dazu noch ein, in dieser Albtraum-Szene, ne, wo dann auch der Mann aus dem Sack da rauskommt, der so entstellt ist auch und keine Finger mehr hat. Sie stellt ihm da ja eine Schüssel mit Kotze hin, die er dann da aufisst. Das ist... Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das, was er isst, die echte Kotze ist. Aber die Szene, wie man sieht, wie sie da reinkotzt, ist wohl echte Kotze. Kotzt, weil sie halt so Method-Acting-mäßig
das selber quasi machen wollte,
dass das halt echt ist. Ich hoffe mal, dass das aber in der Schale...
Ist trotzdem offscreen, also nur so als...
Ja, so halb. Ne, man sieht es offscreen, aber so ganz bisschen, wenn sie dann da aus diesem...
Ja, aber man sieht sie ja trotzdem aus dem Fenster gelehnt oder aus dieser Wand raus.
Genau, aus diesem Bild. Man sieht es nur ganz kurz.
Ja, ist
wenn
auch
sie
okay
anfängt, da hinzugehen, sieht man so ganz bisschen, sieht man es, wenn man drauf achtet. Aber das, man hört es eher durch Geräusche.
Ja.
Ja, aber das ist noch so eine kleine Ekligkeit, die mir dazu einfällt. Und dann aber, wenn er aus diesem Albtraum erwacht, dann ist er eigentlich erst im richtigen Albtraum gelandet, weil dann ist es nämlich real.
Ja.
Und
dann ist er nämlich regungslos und bewegungsunfähig, liegt er nämlich dann gefesselt auf dem Boden.
Nee, ist gar nicht gefesselt
noch nicht.
Weil
der kann sich ja eh nicht bewegen.
So.
Genau, egal, der liegt auf dem Boden und sie hat auch schon ein Transparent ausgebreitet, wo er drauf liegt, damit es keine unangenehmen Flecken auf dem Teppich gibt. Wenn
der macht das Zimmer erst gemütlich.
Ja. Und während er dann erstmal sich selber in der Situation finden muss, wo er da gerade reingerasselt ist, sieht er nämlich im Hintergrund durch so eine Zwischentür, wie Asami dann gerade in einem neuen Outfit dann mit einer schwarzen großen Ledertasche reinkommt und sich offenbar gewappnet hat der Situation.
Ja, die weiß, was sie tut und vorhat.
Und die kommt dann erstmal mit einer neuen Injektion von dem Gift, was sie ihm spritzt, sag ich mal, allgemein gehalten. Und das wird ihm dann erstmal sehr unangenehm in die Zunge injiziert.
Ja, und das ist aber noch das Harmloseste eigentlich, was kommt.
Ja.
Denn dann werden dem erstmal so, was ist das? So große Nadeln, ne? Sieht so ein bisschen aus wie so Akupunkturnadeln.
Genau.
werden dem dann in den Bauchbereich halt einige gerammt. Das sieht dann auch so schlimm aus, wo die sich dann so über den noch robbt, während diese Nadeln in dem Steck lassen
muss. Also das muss man sich echt vorstellen, ne? Der kriegt sowas wie eine Akupunktur. Überall in seinem Unterleib sind Nadeln gesteckt und sie rutscht dann einmal darüber, sodass unangenehm im Kopf passiert, dass man weiß, alles wird gerade gezerrt und nach vorne gedrückt und diese Nadeln, boah, das ist echt mies.
Und dann haut die dem das noch in die Augen rein. Und genau da ist die halt schon wirklich im komplett crazy Modus.
Ja. Und sie sagt ihm aber auch ganz klar, wenn ich nicht die Einzige bin, die du liebst, dann ist das deine eigene Schuld.
Genau, weil du bist ein Lügner, wie alle Männer.
Ja.
Und, ne, und dann sind wir wieder dem Ding hier. Und
deswegen behandelt
PTSD
sie auch wie alle
und
Männer.
Vater und deswegen Beine ab. Und man muss dazu auch sagen, ne, also nochmal betonen, er hatte wirklich gute Absichten mit ihr, der hat die wirklich geliebt. Und weswegen
sie hat überhaupt nichts Schlimmes gemacht.
Und eigentlich. Er hat nichts Schlimmes gemacht, weswegen sie ausrastet. Er hat ihr halt nicht erzählt, dass er einen Sohn hat.
Und das Foto von der Ex-Frau auf dem Tisch.
Ah ja, okay, das auch noch, ja. Ja gut, ey, aber ne? Mhm. Und aber auf jeden Fall, so der Main-Aufhänger ist am Anfang das mit dem Sohn halt, dass der halt einen Sohn hat und den natürlich halt auch liebt. Ja, also crazy, ne? Und das ist das, was ihm dann zum Verhängnis wird. Und sie holt dann halt irgendwann noch so ein Metallseil raus, so ein Draht, legt den um ein Bein und amputiert dem halt den linken Fuß.
Mhm.
Und das sieht richtig ekelhaft aus.
Ja, also die Effekte sind wirklich dafür, dass man weiß, aus welcher Zeit der Film entstanden ist und dass es da nicht viel Budget und nicht viel Zeit gab für die ganze Produktion, sind die Effekte enorm gut gelungen und sehr eklig.
Ja, und das ist so realistische Gewalt, ne? Das ist keine Comic-Gewalt, die so...
Das tut halt auch weh.
Genau, das tut
wenn man
auch
das sieht, dann fühlt man das in dem Moment, dass das weh tut. Ja. Wie das halt auch, ne? Also klar, wenn man, was weiß ich, irgendwelche Horrorfilme guckt, wo die Leute sich gegenseitig irgendwas zerhacken oder ins Bein schießen oder wie auch immer. Aber das ist nochmal eine andere Nummer, als wenn du wirklich ganz im Detail langsam einem so Nadeln reingesteckt werden überall und dem einer dann den Fuß absägt. Also das ist schon, das tut weh.
Ja, eindeutig.
Ja.
Was man im Buch unterscheidet sich die Szene ein bisschen zu dem, wie es im Film dargestellt wird. Also die Main-Sachen sind natürlich gleich. Im Film sieht man nur ganz kurz, dass der Hund auch tot ist.
Ja.
Im Buch ist es so, dass er noch zuguckt dabei, wie sie dem Hund die Pfoten mit diesem Draht abschneidet. Oh. Der Hund ist auch irgendwie so sediert, dass er das noch mitbekommt. Was die gegen den Hund hat, keine Ahnung. Frag mich nicht, das weiß ich nicht
mehr. Der hat doch nichts getan.
Der Arme, der Gangster.
Der arme Bastard.
Ja, ey, das ist so eine Sache, die ich an der Synchro nicht verstehe. Wo das herkommt, also im Original heißt der Gangster oder Gangu und im Buch heißt er auch Gangster, der Hund. Also wie die auf Bastard kommen,
ja, weiß ich auch nicht.
Weiß ich auch nicht. Und das ist halt jetzt auch kein Hund, zu dem der Name Bastard passen würde.
Nee. Oder? Wir sind aber doof, weißt du? Es gibt von diesem Film, das war schon vorher klar.
War vorher klar, wenn dir das jetzt auffällt.
Es gibt von dem Film tatsächlich zwei deutsche Synchronfassungen, wo wir wahrscheinlich auch noch später drauf eingegangen werden. Aber jetzt gerade, wo du den Hundenamen erwähnst, sind wir blöd, dass wir das nicht gecheckt haben, wie der in der anderen Version
Alter,
genannt wird.
Genau das habe ich mir jetzt beim Sprechen nämlich auch gedacht, dass wir das nicht nachgeguckt haben.
Ja.
Weil ich frage mich wirklich, wo das herkommt, dass der hier in der Sprachfassung Bastard heißt. Weil der Name passt eigentlich gar nicht.
Nee, das ist voll das liebe Hundilein.
Ja, absolut. Deswegen verdient er es nicht so gequält, umgebracht
zu werden. Umso besser, dass sie nur so einen kurzen Abgang im Film gemacht haben.
Ja, das dass man den sieht, das ist schon schlimm genug. Ne?
Ja.
Aber eben, der wird da halt auch im Buch nochmal gequält. Und dann nach der Amputation des ersten Beins oder Fußes geht es ein bisschen anders. Erstens ist das im Buch etwas blutrünstiger. Also da ist es wirklich so, dass dann das Blut wirklich spritzt. Ne? Und er schafft es aber irgendwie noch, laut Musik aufzudrehen. Weil sein Gedanke ist, ey, wenn hier laut Musik läuft bei mir in der Bude, dann beschwert sich eine Nachbarin, weil das ist in der Vergangenheit wohl mal passiert, dass der Sohn mal laut Mucke gehört hat und dann war direkt irgendwie Nachbarin da. Und darauf hat er gehofft halt und er hört da halt immer so Klassikmusik, aber es passiert nicht. Aber das führt dazu, dass, dass sie ihn kurz alleine lässt, weil die dann irgendwie, wie war das nochmal? Entweder die sucht halt irgendwie so einen Main-Schalter vom Strom und will den halt irgendwie ausmachen, ist dann halt weg und sucht was, der schickt die dann da in die Küche und er robbt sich dann halt nach oben. Er will sich in einem Zimmer einsperren und dann die Polizei rufen und robbt die Treppe hoch, schafft das fast. Aber dann kommt sie halt, kurz bevor er ins Zimmer kommt, halt hoch und sagt dann, ach, hier bist du jetzt. Ja, dann amputiere ich dir halt den zweiten Fuß halt eben da oben. Der tritt die dann da runter, was halt im Film ja der Sohn macht, ne? Er tritt sie runter, aber da stirbt sie nicht von, sondern bricht sich nur den Arm. Dann erst kommt der Sohn rein und sie versucht dann halt, wie im Film auch, ihn zu betäuben. Und dann letzten Endes ruft der Aoyama seinem Sohn zu, ey, bring die um, töte sie. Und dem Sohn fällt dann ein, das wird halt vorher im Buch erzählt, als auf einer Geschäftsreise, die der Aoyama gemacht hat, der hat dann so Kampfmesser aus Manila mitgebracht. Und das ist an einer ganz bestimmten Stelle in der Wohnung versteckt, irgendwo im Schnapsschrank, glaube ich. Und dann nimmt der Sohn halt dieses Kampfmesser und damit bringt er sie um. Also der sticht der das irgendwie von hinten in den Nacken halt. Und während sie den Sohn jagt und den Sohn mit diesen K.O.-Tropfen einsprühen wollte, hat die wohl die ganze Zeit nur dem Sohn gegenüber...
Ey, was dem durch den Kopf gehen muss. Ne? Ja. Der kommt nach Hause und will sich nach seinem Vater erkundigen. Der liegt dann mit abgetrenntem Fuß bewegungslos auf dem Boden.
Also auf der Treppe.
Und diese Frau kommt mit so einem Spray hinter ihm her.
Ja. Und ruft, also im Wahnsinn. Buch ruft die dann auch noch immer Lügner, 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 also wohl okay. So in Dauerschleife. Also wirklich komplett alle Sicherungen durchgebrannt. Und dann bringt eben der Sohn sie um. Während das ja im Film wirklich so ist, der Aoyama kickt die runter und dann war, was erzähle ich, der Sohn kickt die dann ja irgendwann runter, ne? Der Sohn läuft die Treppe hoch und sie hinterher und er tritt sie runter und dann ist sie direkt tot. Genickbruch. Sieht auch nicht schön aus.
Nee, das zählt auch wieder zu den gut gemachten Effekten. Das sieht auch wirklich unangenehm aus. Und dann hat er nochmal, während er dann da quasi der Sohn die Polizei ruft oder den Notarzt oder beides, er dann nochmal zu ihr rüberschaut und sie ja auch in diesem Sichtfeld da hinten durch den Flur sieht, hat er dann zumindest die Vision, dass sie noch mit ihm spricht und alles nochmal wiederholt, was sie ihm schon gesagt hat in den verschiedenen Gesprächen oder einiges davon. Meinst du, das war aber eine Vision, oder? Das hat er sich vorgestellt.
Das kann die nicht echt gewesen sein. Ich glaube auch, das war, also so habe ich es auch interpretiert.
Ja. Also es ist halt Traum und Realität, wird da so ein bisschen gemixt und das macht auch eben diesen Tonfall aus.
Ja. Ich muss sagen, sehr krasses Finale von dem Film und auch gut, dass die das so gemacht haben, weil Miekes Ursprungsidee war ja wohl, wenn die Folterszene anfängt, das ist dabei zu belassen und den Film so zu beenden. Und da hat man tatsächlich dem Produzenten von dem Film zu verdanken, der gesagt hat, ja ey, Junge, stell dich nicht so an, sei ein Mann und zieh durch. Und dadurch hat Mieke dann halt wirklich das auch so durchgezogen mit dieser Krass. Folterszene. Was mich auch wundert, dass der da irgendwie ein bisschen zurückgeschreckt ist.
Ja.
Vorher ist er ja im Grunde nicht so bekannt.
Nee, also genau. Also im Prinzip, ich glaube, Full Metal Yakuza war der erste Mieke, den ich gesehen habe. Und ich meine, der ist von 97 oder 98. Und da gab es auf jeden Fall auch schon einige unappetitliche Szenen. Also da war der sich eigentlich nicht zu filmschig.
Ja, eben. Deswegen wundere ich mich halt ein bisschen, dass das halt da so ist. Aber ja, wie auch immer, wurde dann ja trotzdem gemacht.
Ja.
Und war dann natürlich auch, der Film hat wohl auch großen Einfluss auf das Torture-Porn-Genre ausgeführt, also vor allem halt diese Folterszene eben, ne, dass da eben diese explizite Gewaltdarstellung so war.
Ich wette auch, würde jetzt mal unterstellen, auch das Outfit, was sie dann trägt, ist ja schon fast so eine Metzgerschürze.
Ja, oder Chirurg oder so eine ganz krude Mischung, ne?
Ja.
Sieht auch nicht cool aus. Also sieht cool aus, aber sieht nicht gut aus, so meine ich. Ja. Apropos Torchapon, da fällt mir ein, er hatte ja auch, also Takashi Miike hatte ja auch einen kleinen Cameo in Hostel. Also, ne, wo man dann halt vielleicht auch sieht, dass dann so die Regisseure, also Eli Roth dann in dem Falle.
War das nicht Hostel 2?
Was, Hostel 2?
Ich glaube.
In einem der beiden, in einem der beiden. In einem Hostel-Film, warte mal.
In einem der beiden erwähnenswerten.
Boah, Hostel habe ich auch ewig nicht gesehen, ne? Das war, ich weiß noch, das war ja wirklich ein Ding damals.
Ich glaube, die sind 2003 gestartet, oder? Der erste.
Jetzt warte mal.
Ja. Spielt ja jetzt auch keine Rolle, aber war auf jeden Fall danach.
Also ich habe mir aufgeschrieben, Hostel in Klammern 2005 hat er
okay,
den Cameo.
Okay, das ist schon noch später.
Und Saw kam aber ein bisschen früher, oder? War Saw 2004?
Ja.
Genau, weil Saw ist ja dann so, der hat ja dieses Torture-Porn-Ding so richtig losgetreten.
Ja, ich glaube, der zweite hat das eigentlich eher so losgetreten, oder?
Saw 2?
Ja, weil da ich habe ein Gefühl, irgendwie im zweiten ging es noch mehr um die unangenehmen Fallensachen.
Ja, also auf jeden Fall, der erste hat noch mehr Handlung. Und ja. Funktioniert auch, finde ich, super als Standalone.
Ja.
Und ich finde den ersten auch nach wie vor gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele von den Saw-Teilen ich danach noch gesehen habe. Also 2, 3 auf jeden Fall noch. Mhm. Und aber genau das ist es halt, was du sagst. Irgendwann ging es halt wirklich nur noch um den Torture-Porn-Aspekt und gar nicht mehr um die Handlung. Und das war dann irgendwann, naja.
Ja.
Nicht mehr, also hat mich nicht mehr angesprochen irgendwann.
Nö.
Der erste ist allerdings super.
Ja, das stimmt.
Und Hostel habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen, glaube ich.
Ja, den zweiten haben wir natürlich gar nicht gesehen und gar nicht, können wir auch nicht empfehlen.
Ich glaube, ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Bin mir gerade aber nicht sicher.
Ja.
Doch, bestimmt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber so wie du sagst, klingt er auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Von daher müssen wir auch nicht über den reden. Ja.
Willst du noch was zu Miike erzählen? Oder, ich weiß nicht, wir haben jetzt das Ende sowieso, das Ende vorweggenommen.
Ja.
Obwohl, wir lassen es mal so stehen. Man weiß ja jetzt noch nicht so genau, wie sich die ganze Situation dann noch...
Was? Haben wir da irgendwas offen gelassen? Ich glaube
nicht. Ja, ich finde, nachdem die Polizei gerufen wird, kommt da nicht nochmal so ein Flashback in seinem Kopf, dass er sich zurückerinnert?
Ja, vielleicht ganz kurz, aber das sind dann ja nicht mehr als 2, 3 Minuten, würde ich sagen.
Okay.
Wir haben das meiste, haben wir erzählt. Also,
ja.
Ich wüsste jetzt gerade auch nicht, also bestimmt kann man noch 1000 Sachen sagen, aber...
Aber der Unterschied ist auf jeden Fall, um den Brückenschlag zu machen.
Ja.
Bei dem Film hier geht es eben nicht um die reine Torture-Sache, sondern der arbeitet ganz langsam darauf hin, so ein sogenannter Slow Burn.
Ja.
Der arbeitet langsam darauf hin, am Anfang noch sehr heiter und ein bisschen, ja, gucken wir mal, ich brauche eine neue Liebe. Und der wird dann in Mitte und so weiter immer finsterer und immer schräger, bis es wirklich irgendwann unangenehm wird, dann auch zu gucken, was macht die denn jetzt? Ne, ja. Was hat die überhaupt vor? Das weiß man auch bis zum Ende nicht wirklich.
Also eben, ne, es ist halt nicht so ein Selbstzweck,
sondern
es ist wirklich in der Handlung eingebunden und sogar ja halt wirklich so, ne, sie ist ja letzten Endes, ist sie ja auch eine arme, verletzte Seele, letzten Endes, die leider halt komplett crazy geworden ist und von der man sich fernhalten sollte, aber... Ne, sie ist ja auch, also es gibt Gründe, warum die so geworden ist. Und das ist wohl auch einer der Gründe, das kann ich vielleicht noch erzählen, dass der Darsteller von Ayokawa, Ryo Ishibashi, mag eigentlich keine Horrorfilme. Aber sein Grund, warum er da mitgemacht hat, war eben, dass er diese verdrehte menschliche Seele von ihr, dass er das interessant fand und darauf eingestiegen ist. By the way, noch zum Thema Horrorbegriff in Japan, also Miike sieht das auch nicht als Horrorfilm. Allerdings ist wohl in Japan die Definition von Horrorfilm, dass es etwas Übernatürliches sein muss.
Okay.
Was dadurch wiederum Hausu von letzter Woche
als
nach japanischer Definition zu Horrorfilm zählen lassen würde, weil übernatürliche Sachen passieren.
Ja, okay.
That's what I read.
Dann wären aber doch auch dann werden aber doch auch, wenn diese Definition so festgelegt ist, dann werden doch auch Yokai-Kindergeschichten mit Waldgeistern auch Horror. Oder? Also ich denke jetzt auch an Ghibli.
Wär's nach der Definition.
Ich denke jetzt auch an Ghibli-Sachen, ne?
Ob es das aber dann so stimmt.
Ja. Oder ob das so fest stringent ist, ne?
Ja. Ich meine, Genrebegriffe sind ja eh immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne? Letzten Endes, wie eng da die Grenzen sind.
Ist ja genauso wie bei uns, ne? Wir haben uns ja auch überlegt, sprechen wir nur über Giallo oder bestimmte Regisseure und haben dann auch uns eben nicht diese Grenzen auferlegt, sondern gesagt, wir müssen über alles reden. Ja. Ne? Also, wir haben noch genügend Wochen, um alles zu thematisieren.
Ja, ey. Mein großes Ziel ist, dass wir dreistellige Folgenzahl erreichen.
Ja. Mal gespannt.
Mal gespannt, wie lange wir noch Bock hier auf die Nummer haben.
Ja. Also, schreibt uns was in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Oder auch
oder
nicht.
Oder auch nicht. Vielleicht auch ein kleines Feedback, ob ihr Bock auf den Japan-Monat habt oder ob euch eher was anderes vorgestellt habt, keine Ahnung.
Beziehungsweise, was mich interessieren würde, welche Filme fehlen euch? Welche Filme hätten wir vielleicht eher nehmen sollen? Also Filmempfehlungen sind wir immer sehr, sehr dankbar für.
Wenn die gut sind.
Wenn die gut sind und wehe, wenn nicht.
Dann kommen wir zu euch.
Ja, aber sowas von. Mhm. Wir wissen genau, wo ihr wohnt.
Ja.
Ja, in dem Sinne haben wir schön unsere Zuhörer bedroht zum Schluss. Das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Ja, danke fürs Einschalten. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Und
Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr Bock habt.
Zu einem weiteren ominösen Film aus Japan.
Genau. Während wir uns noch in Japan die Bäuche vollhauen.
Oh, auf jeden Fall. So. That will happen. In dem Sinne.
Bis dann.
Ciao.